Guten Morgen miteinander. Desto und ich haben sich auch gefreut, wieder mal auf Menidorf Uetiken zu kommen, und schauen, wie es euch geht. Mit den Namen sind wir nicht mehr ganz so sicher gewesen, welcher Name jetzt zu welchem Gesicht passt, aber wir haben noch viele Gesichter gekannt. Jetzt, bevor wir den General auf seiner Weltreise begleitet, noch ein Hinweis auf ein Ereignis in unserer Region. Das Musical Evita kommt wieder mal auf Zürich, auf Oerlikon genau. Ende Monat im Theater 11. Und die Eva Peron, das muss wirklich eine spezielle Frau gewesen sein. Nicht nur, weil sie jung und schön war. Die Eva Peron war die Ehefrau von Juan Domingo Peron, dem Präsidenten von Argentinien. Sie selber ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und sie hat darum auch sehr viel Verständnis gehabt für die ärmeren Leute im Land. Sie hat sich auch intensiv für die ärmeren Schichten eingesetzt und darum ist sie sehr beliebt worden im ganzen Land. Sie hat sich auch für die politische Karriere von ihrem Mann eingesetzt und schlussendlich hat sie sogar selber als Vizepräsidentin vom Land kandidiert. Und vermutlich wäre sie auch gewählt worden, wenn sie nicht ganz plötzlich an Krebs krank geworden wäre. Und man könnte wahrscheinlich sogar sagen, sie hätte eine grosse politische Karriere vor sich gehabt, wenn sie nicht an dem Krebs sehr schnell gestorben wäre. Das kurze, aber intensive Leben von der Eva Peron, das ist auch verfilmt worden. Und eben das Musical Evita, das erzählt auch ihre Lebensgeschichte. Aber das ist ein Beispiel, wie eine Krankheit im Leben von einem Menschen eine grosse Karriere kann verhindern oder mindestens gefährden. So wie beim Naaman. Und um den Naaman geht es heute in der heutigen Predigt. Der Naaman war ein Soldat, der im Militär eine sehr steile Karriere angelegt hat. Er hat es bis zum General gebracht und war der oberste Heerführer vom König von Syrien. Aber seine Karriere war eben gleich wie bei der Eva Peron gefährdet, bedroht durch eine Krankheit. Über den Naaman steht in der Bibel: Naaman war ein ausgezeichneter Soldat, doch er war aussätzig. Der Naaman ist vermutlich als ein besonders tapferer und begabter Soldat aufgefallen. Sicher ist das auch ein Grund gewesen, wieso dass er dieser Karriereleiter so weit durchgekommen ist, bis er zum obersten Heerführer von Syrien geworden ist. In seinem erfolgreichen Leben gibt es jetzt aber plötzlich ein Problem. Er hat Aussatz, eine schwere Hautkrankheit. Und was die gesundheitlichen Probleme im Leben des Naaman ausgelöst haben, um das geht es in dieser Predigt heute. Und ich lese gerade mal den ersten Teil, 2. König 5, 1 bis 7. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, doch hatte der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen, und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleid und rief: Bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns, und das hier ist nur ein Vorwand. Schauen wir uns den Naaman ein bisschen genauer an. Der Naaman ist also der oberste Heerführer von Syrien. Er hat im ganzen Land ein hohes Ansehen und ist auch sicher eine der wichtigsten Personen am Hof vom König. Der Naaman war sehr erfolgreich im Krieg führen und hat viele syrische Feinde besiegt. Und wenn wir den Text nicht ganz genau anschauen, überliest man schnell ein wichtiges Detail. Im Text steht nämlich, wer am Naaman zum Sieg verholfen hat. Dort steht im Vers 1, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Der Herr, es war der Gott von Israel, der am Naaman den Sieg geschenkt hat. Und das ist darum eben so erstaunlich, weil der Naaman hat den Gott von Israel gar nicht kennt. Selbstverständlich hat er die syrischen Götter angebetet und die syrischen Götter verehrt. Im Leben des Naaman gibt es jetzt nur etwas, das die Bilderbuchkarriere trüben kann. Und das ist eben die Hautkrankheit. Es steht im Text, er habe Aussatz. Aussatz, das ist so ein Sammelbegriff für alle Hautkrankheiten zur selben Zeit. Wenn der Naaman nicht die tödliche Form von Aussatz hatte, wo einem das Fleisch verfault und dann abstirbt am Körper, dann hat der Naaman ganz schlimme Schuppenflechten mit so blutigen, offenen Geschwür. Sicher ist, dass ihm die Krankheit schwer zu schaffen gemacht hat, ja, sogar sein Leben bedroht hat. Und darum steht jetzt natürlich auch seine Karriere auf dem Spiel. Mit solchen Geschwür am ganzen Körper und im Gesicht ist der Naaman nicht mehr salonfähig. Ich meine, wer will sich schon mit so einem Menschen abgeben, wo durch seine Krankheit so entstellt ist? Der Naaman leidet schwer unter dieser Krankheit. Wahrscheinlich lebt der Naaman in einem herrschaftlichen Haus. In so einem grossen Haus von einem reichen Mann braucht es auch Personal. Und zu dem Personal gehört ein Mädchen aus Israel. Sie ist Sklavin und dient der Frau vom Naaman. Der Heerführer Naaman hat sie einmal von einem kriegerischen Raubzug von Israel heimgebracht. Und hinter dieser Verschleppung nach Syrien steht vermutlich eine riesige Tragödie. Wir müssen annehmen, dass bei dem Raubzug das Dorf überfallen worden ist und dass wahrscheinlich ein grosser Teil der Bevölkerung abgeschlachtet worden ist. Vielleicht ist auch die ganze Familie von dem Mädchen umgekommen. Und falls diese Familie überlebt hat, hat das Mädchen ganz genau gewusst, dass sie ihre Familie und ihr Zuhause nie mehr zu sehen bekommt. Sie selber ist also auf Syrien verschleppt worden und dient jetzt als Sklavin. Das ist ein schreckliches Schicksal. Das Mädchen, das in der Zwischenzeit vielleicht auch eine junge Frau geworden ist, kommt natürlich auch mit über, dass ihr Herr so krank ist und unter so einer furchtbaren Krankheit muss leiden. Und gerade wie die Sklavin auf die Not von ihrem Herrn reagiert, ist doch sehr erstaunlich. Ich hätte jetzt volles Verständnis, wenn das Mädchen innerlich jubeln und würde denken, dass ihrem Herr jetzt Recht geschieht, dass er unter dieser furchtbaren Krankheit muss leiden. Das ist jetzt eben die gerechte Strafe für all das Leid, das er ihr und der Familie und dem ganzen Dorf angetan hätte. Aber so reagiert das Mädchen nicht. Im Gegenteil, sie nimmt Anteil am Schicksal des Naaman. Es macht auch sie tief betroffen, dass sie miterleben muss, wie die Krankheit immer schlimmer wird und ihren Herr so furchtbar muss darunter leiden. In dieser Situation gibt sie ihrer Herrin den Tipp, sie soll doch ihren Mann mal auf Samaria schicken. In der Hauptstadt von Israel, vom Nordreich, gäbe es einen Prophet, der ihren Mann sicher könnte wieder heilen. Und da müssen wir uns schon fragen, wie würde ich da reagieren? Würde ich, wenn ich jetzt anstelle von dem Mädchen wäre, auch so einen guten Ratschlag weitergeben, wenn ich all das durchgemacht hätte, was das Mädchen in ihrem Leben erlitten hat? Im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, in den Vers 34 und 35 steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot hat Jesus seinen Jüngern gegeben. Und Jesus hat von seinen Jüngern erwartet, dass sie sich auch an das Gebot halten und dann tatsächlich einfach lieb haben. Das Gebot gilt für alle, die an Gott glauben und bewusst wollen, Jesus Christus nachfolgen. Und darum sind auch wir, wenn wir uns als ein Kind von Gott anschauen, sind auch wir aufgerufen, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieb haben sollen. Jesus erwartet das auch von uns. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mir das nicht immer so leicht fällt und dass ich da auch immer mal wieder versage. Das Sklavenmädchen vom Naaman geht da jetzt aber sogar noch einen Schritt weiter. Die junge Frau beweist in dieser Situation nicht nur die Liebe zu ihren Landsleuten, die den gleichen Gott verehren wie sie. Sie, die sozusagen unter ihren Finden lebt, liebt sogar die Menschen, die ihr ein so schreckliches Antun haben. Sie beweist ihr Mitgefühl mit dem Naaman und gibt ihm den entscheidenden Tipp, dass er doch auf Israel gehen soll, dass dort jemand hat, wo ihm helfen können. Das Mädchen liebt nicht nur die Gleichgesinnten, sondern tatsächlich auch ihre Finden. Aus dieser Geschichte von der Sklavin können wir deutlich erkennen, die junge Frau, die hadert nicht mit ihrem Schicksal. Ich weiss nicht, was jedes von uns erlebt hat in seinem Leben. Die einen haben vielleicht auch ganz Furchtbares durchgemacht. Das Schreckliche, was das Mädchen erlebt hat, hat sicher tiefe Spuren hinterlassen in ihrem Leben. Aber sie zerfleischt sich jetzt nicht mit Gedanken an ihre traurige Vergangenheit. So wie es aussieht, schaut sie nach vorne und macht einfach das Beste aus dieser Situation, wo sie einen Weg nicht ändern kann. Sie ist versöhnt mit ihrem Gott, wo ihr offensichtlich so ein schlimmes Schicksal zugemutet hat. Sie ist versöhnt mit Gott. Und darum ist das Sklavenmädchen auch dafür offen, dass sie für Gott einen ganz besonderen Dienst könnte ausführen könnte, sich brauchen zu lassen. Sie als unbedeutendes Sklavenmädchen gibt dem hochverehrten Heerführer von Syrien den alles entscheidenden Tipp, was er muss machen muss, dass er wieder gesund werden kann. Dass das Sklavenmädchen, das so Furchtbares erlebt hat, mit so einer Liebe auf ihre Finden reagiert, das ist für mich jetzt übernatürlich. Das ist nicht normal. Das können wir nicht einfach damit erklären, dass sie sich jetzt halt einen Ruck gegeben hat, dass sie sich zusammengerissen hat, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit versöhnt hat und irgendwann einmal beschlossen hat, sie will jetzt nicht mehr verrückt sein auf ihre Finden. Dass sie ihren Hass auf den Naaman und seine Kriege können ablegen, dass sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit können versöhnen und dass sie ihrem Find den Tipp gibt, wenn er wieder gesund werden könnte, das hat Gott ihrem Herzen bewirkt. Das kann man nicht anders erklären. Nochmal die beiden Verse aus dem Johannesevangelium. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn das Gebot, das Jesus uns da gibt, wenn wir das Gebot sollen erfüllen, dann langt es auch bei uns nicht, wenn wir uns einfach einen Ruck geben wollen und uns zusammenreissen wollen, dass wir das schaffen, das Gebot einzuhalten. Es langt nicht. Die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, die muss auch uns von Gott geschenkt werden. Sonst ist das nicht möglich. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, dann haben wir den Frieden mit Gott und sind direkt und eng mit ihm verbunden. Wenn wir Jesus als Herr über unser Leben akzeptieren, dann lebt Jesus auch in uns und bestimmt unser Leben. Und das darf man durchaus wörtlich nehmen. Wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, er geht jetzt dann heim zu seinem Vater im Himmel und macht ihm Heiligen Geist Platz, hat er noch gesagt, das steht im Kapitel 14, Vers 20, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und ich in euch. Das finde ich einer der grössten Sätze, die es überhaupt gibt in der Bibel. Unsere Liebe zu den Mitmenschen steht nicht vor dem selber. Auch nicht, wenn wir uns noch so anstrengen. Nur wenn Jesus in uns lebt und am Wirken ist, dann wächst die Liebe auch zu den Glaubensgeschwistern und vielleicht sogar noch zu allen anderen Menschen. Er allein kann uns die Liebe ins Herz legen. Und wenn das passiert, dann geht das ohne Krampf. Wenn Jesus in dem Vers sagt, dass er in uns hinein lebt, rechnen wir dann wirklich damit? Nehmen wir Jesus beim Wort? Wenn Jesus in uns hinein lebt, dann können auch wir zu einem wertvollen Werkzeug werden, wie das Sklavenmeidli, wo der Herrin vom Naaman dient hat. Durch die junge Frau hat Gott ins Leben vom Naaman eingegriffen. Und es ist ja sehr erstaunlich, Gott hat schon lange Zeit vorher angefangen, ins Leben vom Naaman einzugreifen. Er war es ja gewesen, Gott, der ihm den Sieg über seine Feinde geschenkt hat. Seine Karriere hat er darum allein Gott zu verdanken gehabt, auch wenn der Naaman vermutlich bis da an keinen einzigen Gedanken an den Gott von Israel verschwendet gehabt hat. Der Ratschlag von seiner Sklavin wird jetzt für den Naaman zu dem berühmten Strohhalm, wo er sich daran klammert. Er macht sich doch tatsächlich auf den Weg nach Samaria, in die Hauptstadt vom Nordreich Israel. Und der König von Syrien gibt dem Naaman noch ein Empfehlungsschreiben mit an den König von Israel. Und auch sonst reist der Naaman nicht mit leeren Händen. Er nimmt 340 Kilo Silber mit, 70 Kilo Gold und 10 Prachtgewänder. Das ist ein riesen Vermögen, das er da dabei hat. Falls ihm zu Israel jemand sollte helfen können, sagt er sich, will ich mich auch erkenntlich zeigen. Der Naaman fährt darum auf seinem Streitwagen voraus. Seine Diener, Soldaten und Eseltreiber kommen hinten drin. Das war recht ein grosser Trost gewesen. Mit seinem ganzen Gefolg kommt der Naaman jetzt zum König von Israel. Und wo der König Joram von Israel begreift, dass der König von Syrien ihm den obersten Heerführer schickt und von ihm jetzt erwartet, dass er den Heerführer vom Aussatz befreit, trifft ihm fast den Schlag. Er verreißt seine Kleider und ruft entsetzt aus, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Für ihn ist der Besuch eine offene Provokation. Er ist sich sicher, der König von Syrien wird mit dem Manöver offenbar einen Krieg anfangen mit ihm. Ich lese jetzt den zweiten Teil vom Predigtext, Vers 8 bis 15. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir, er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch auch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein, er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Der Prophet Elisa hat also auch gehört, dass der König angeblich seine Kleider verrissen hat. Das war ein Ereignis, das man aufgekocht hat. Und darum hat der Prophet dem König ausrichten lassen, er soll doch den Prophet zu ihm schicken. Für den Naaman war das eine Demütigung, dass er vom Königspalast von Israel musste zu dem Prophet, zu seiner Hütte rausgehen. Er war sich gewöhnt, dass die Leute zu ihm kommen, auch wenn er etwas von ihnen wollte. Aber jetzt, wo er vor dieser Prophetenhütte steht, ist er natürlich gespannt, was jetzt passiert. Es nimmt ihn sehr Wunder, wie der Gottes mal überhaupt aussieht und ob es ihm jetzt gelingt, ihn zu heilen und natürlich, wenn er das macht. Aber was jetzt abläuft, enttäuscht den Naaman total. Der Prophet Elisa kommt nicht etwa selber von der Türe raus, um den vornehmen Gast zu begrüßen. Nein, er schickt seinen Diener vor die Türe. Der Prophet legt am Naaman nicht etwa die Hand auf und bittet in einem religiösen Ritual Gott um Heilung. Nein, er lässt seinen Diener einfach ausrichten, er soll doch an den Jordan runtergehen und dort 7-mal untertauchen. Der Naaman ist wie von den Kopf gestossen. Er ist nicht nur enttäuscht, er ist richtig wütig, er tobt. Für ihn ist das eine absolute Frechheit, wie der Elisa, wie der Prophet ihn behandelt hat und abgefertigt hat. Erstens ist er beleidigt, dass der Elisa nicht selber von Türen rausgekommen ist. Und zweitens ist das Baden im Jordan für ihn jetzt also wirklich kein überzeugendes Heilmittel, um wieder gesund zu werden. Wütig ruft er aus, dass die Flüsse Syrien viel sauberer sind als das trübe Wasser vom Jordan. Auf der Stelle bricht er das Experiment ab und macht sich auf den Heimweg. Aber der Elisa, der weiß ganz genau, was er mit dem General macht. Er durchschaut den Naaman und er weiß ganz genau, dass der General ein stolzer Mann ist, wo sich eben gewöhnt ist, dass alles genau so muss laufen, wenn er sich das ausgedacht hat. Wenn der Elisa selber zum Naaman rausgegangen wäre, ihm die Hand aufgelegt und Gott gebetet hätte, ihn wieder gesund zu machen und der General tatsächlich gesund worden wäre, dann hätte der Naaman gemeint, er hätte die Heilung allein ihm, am Prophet, zu verdanken. Der Elisa stellt den Naaman vor eine Probe. Er wollte wissen, ob der Naaman seinen Stolz überwinden kann, ob er bereit ist, vom hohen Ross oben runterzusteigen und das genau zu befolgen, was der Prophet gesagt hat. Und auf der anderen Seite wollte Elisa am General etwas Wertvolles schenken als nur, ja, für ich sage, Gesundheit. Er wollte ihm zeigen, dass es der wahre Gott ist, der Gott von Israel, der ihn wieder gesund macht. Und darum schickt er ihn zum Jordan. Der Elisa hofft, dass sich der Naaman auf diesen 30 Kilometer bis zum Jordan beruhigt und sich das Ganze nochmal überlegt. Es ist fast eine Tagesreise. Und auf dem Heimweg nach Syrien muss der Naaman einen Weg am Jordan vorbei. Das ist auf seinem Heimweg. Und der Elisa hofft einfach, dass er, bis er dort ist, zum Schluss kommt, dass jetzt, wo er da ist, dass er es ja mal könnte probieren, ob es vielleicht doch etwas könnte nützen. Auch seine Diener reden auf diese Art auf den Naaman ein. Und wo es am Jordan ankommt, steigt er doch tatsächlich ins Wasser und taucht 7-mal unter. Jetzt, wo der Naaman aus dem Wasser steigt, realisiert er sofort, dass seine unreinen Geschwüre am ganzen Körper vollständig verschwunden sind. Also im Körper ist offensichtlich ein gewaltiges Wunder passiert. In der Luther-Übersetzung heisst es im zweiten Teil vom Vers 14, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Der Naaman ist buchstäblich neu geboren worden. Die vollständige Heilung in einem Augenblick kann er sich nicht erklären. Also im Körper ist offensichtlich ein gewaltiges Wunder passiert. Und gleichzeitig fragt sich der Naaman, wer oder was hat mich denn jetzt geheilt? Ihm ist klar, dass seine gesundheitliche Wiederherstellung nichts zu tun hat mit dem trüben Wasser vom Jordan. Auch mit dem Prophet Elisa hat das nichts zu tun. Ihn hat er nicht einmal persönlich zu sehen bekommen. Wer hat ihn also gesund gemacht? Das war seine Frage. Ich glaube, dass Gott dem Naaman während dem Eintauchen ins Wasser persönlich begegnet ist und ihn ganz gewaltig berührt hat. Ihm ist in dem Moment aufgegangen, dass der Gott von Israel der einzig wahre, lebendige Gott ist. Ihm allein hat er seine Wiederherstellung zu verdanken gehabt. Der Naaman ist nicht nur körperlich geheilt worden, er ist als ganzer Mensch heil geworden. Er hat den lebendigen Gott kennengelernt. Für ihn fängt jetzt ein völlig neues Leben an. Wir können uns das fast nicht vorstellen, was im Leben des Naaman in dem Moment alles geändert hat. Der Naaman kehrt um vom Jordan und geht mit seinem ganzen Gefolg wieder eine Tagesreise zurück, die 30 Kilometer zurück, zu den Hütten vom Prophet. Und das Mal kommt Elisa selber raus und begrüßt den Heerführer persönlich. Und im Vers 15 hören wir, was der Naaman am Elisa Wichtiges zu sagen hatte. Vers 15, dort heisst es, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Es ist doch interessant, dass der Naaman sich beim Elisa nicht zuerst einmal bedankt für die Heilung, sondern er platzt mit dem raus, was er auf dem Herz hat, nämlich, dass er jetzt wüsste, dass es keinen wahren Gott gibt, außer dem Gott von Israel. Wie oft hört man doch auch bei uns, dass Gesundheit das Wichtigste sei. Der Naaman, der hat begriffen, dass es noch etwas Wertvolles gibt als eine gute Gesundheit. Es ist ein grosses Geschenk, wenn man gesund sein kann. Aber viel wichtiger ist doch zu erkennen, dass der Gott von der Bibel der einzig wahre Gott ist. Und dass sein Sohn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz uns Menschen ein ewiges Leben bei Gott im Himmel ermöglicht. Um das geht es. Was mich bei dieser Geschichte vom Naaman so fasziniert, ist, wie Gott ins Leben von dem Heerführer eingegriffen hat. Gott hat dem Naaman zu einer Karriere verholfen, eine einzigartige Karriere, obwohl der nicht im geringsten sich für den Gott interessiert hat, den er gar nicht kennt. Gott hat zweifellos auch Krankheit im Leben vom Naaman zugelassen. Dann aber hat Gott auch dafür gesorgt, dass der Naaman noch rechtzeitig erfährt, an wen er sich könnte richten mit seiner Krankheit. Weil Gott hat auch das israelitische Mädchen ins Haus vom Heerführer geschickt, wo ihm dann den entscheidenden Tipp hat geben konnte. Und Gott hat auch den Elisa auf seinen sehr speziellen Besuch vorbereitet. Der Prophet, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat dann ganz genau gewusst, wie er mit dem General umgehen muss. Und schlussendlich war es Gott selber, der am Naaman begegnet ist und ihn geheilt hat. Und durch die Begegnung hat der Naaman den Gott von Israel als den einzig wahren Gott kennengelernt und hat sich bekehrt. Und Gott hat von Anfang an die Bekehrung vom Naaman als Ziel gehabt. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, gibt es in deinem Leben auch Anzeichen dafür, dass Gott immer wieder mal in dein Leben eingegriffen hat? durch bestimmte Ereignisse oder Begegnungen mit anderen Menschen. Nicht jede Bekehrung läuft gleich ab. Aber ich bin sicher, wenn ein Kind von Gott auf sein Leben zurückschaut, kann es feststellen, dass Gott immer wieder in sein Leben eingegriffen hat. Beim Naaman sind sie unter anderem eine Kranke, eine Sklavin und ein Prophet gewesen. Mir hat auch Gott solche Schlüsselpersonen und Schlüsselereignisse in Form von Begegnungen und Ereignissen ins Leben eingebaut, mit dem Ziel, dass ich ihn kennenlernen kann. Ich hatte zum Beispiel einen Primarlehrer, der mich schon mal auf Gott hingewiesen hat. Dann hatte ich Berufskollegen, die ungeniert mir von Jesus erzählt haben. Ich habe Sachen erlebt, die mir klar gemacht haben, dass ich von Gott, so wie ich war, gar nicht akzeptiert werden kann. Und schlussendlich ist Gott mir selber persönlich begegnet. Und da hatte ich nur einen Wunsch, mein Leben in die Ordnung zu bringen, um Vergebung zu beten und Jesus als meinen Erlöser und Herr ins Leben aufzunehmen. Im Leben des Naaman ist nicht nur ein Gottesmann, wie der Prophet Elisa, zu so einer Schlüsselperson wurde, sondern ganz eine einfache Sklavin. Und gerade sie gibt ihrem Herrn den entscheidenden Tipp, was muss machen, um wieder gesund zu werden. Auf der Reise auf Israel wird der Naaman nicht nur wieder gesund, sondern er lernt bei dieser Gelegenheit den lebendigen Gott als den wahren Gott kennen und bekehrt sich. Jetzt, wenn Gott sogar eine Sklavin zur Rettung vom Naaman können brauchen, dann kann er jeden von uns, jeden für seine Ziele einsetzen. Und was gibt es Schöneres, als im Auftrag von Gott einen Beitrag können zu leisten, dass ein Mensch irgendwann einmal Gott persönlich kennenlernen kann? Jeder von uns kann zu so einer Schlüsselperson werden, wenn das bei dieser Sklavin auch möglich war. Das kannst du aber nicht planen, kannst nicht erzwingen oder durch irgendwelche Aktionen herbeiführen. Aber wenn du Jesus die Vollmacht über dein Leben gibst, wenn Jesus in dir leben darf und dein Leben bestimmen darf, dann wird es auch bei dir immer wieder vorkommen, dass du etwas kannst dazu beitragen kannst, dass ein Mensch Gott näher kommt, bis er kann ausrufen kann: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Oder so wie wir es heute würden sagen: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer dem Gott der Bibel. Amen. Ich tue noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für die Geschichte vom Naaman, die uns sehr gut bekannt ist. Vielen sogar aus der Sonntagsschule schon. Und danke, dass wir unsere Schlüsse können ziehen können, dass wir einen Haufen können lernen können. Gerade auch von dieser kleinen Sklavin. Und es berührt einem, wie du dich an einem wildfremden Menschen einfach so näher bist. Wie du ins Leben eingreifst von so einem General, der nach keinem Moment dich gesucht hat. Und du hast so eingegriffen, du bist ihm so überzeugend begegnet, dass er dich kennenlernen durfte. Und jedes von uns, wenn es dich kennt, ist genauso eigentlich ein Wunder. Ist ein Wunder passiert, dass wir dich kennen und wir dürfen einfach dankbar sein dafür. Ich danke dir auch für die Geschichte von dem Mädchen, wo sich versöhnt hat mit ihrem Schicksal und wo durch das es Werkzeug geworden ist in deiner Hand. Und bitte hilf uns doch auch, dass wir nicht hadern mit dem Schicksal, sondern dass wir dein Eingreifen dahinter sehen, wie du in unser Leben eingreifst, wie du uns brauchen als Instrument, und hilf uns doch, dass wir für dich dürfen unterwegs sein, auf dich dürfen hinweisen, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Herr, da sind wir auch auf dich angewiesen. Danke, dass du uns beistehst und uns nicht allein lässt. Wir vertrauen auf dich und loben und preisen dich dafür. Amen.